SRF 1.
SRF 1.
SRF 1.
Wir haben auch einen Ausflug gemacht mit den verschiedenen Dialekten, die wir gehört haben im Sport hier bei uns nach der 9. Und das ist auch höchste Zeit, Donnerstagabend, für unsere Mundartsendung, die heisst «Schnabelweit». Heute noch mit der letzten Etappe der Sommerserie «Sagenhafter Gotthard». Das sind Sagen, Geschichten, Gedichte und Lieder rund um das Gotthardgebiet herum. Zum Beispiel diese Sage hier.
Der Grenzlauf.
Der Grenzlauf.
In alten Zeiten, sagt man, haben Thurner und Glarner dort oben Alpott Kritz miteinander. Sie seien sich einfach nicht einig geworden, wo die Landesgrenze durch soll.
Und sie haben an das Leid gewerkt, wo sie nur kennen.
Der Glarner Peter Fischli und der Urner Sigi Arnold haben sie da gehört, je mit dem Anfang der Sage vom Grenzlauf. Diese Geschichte wird in beiden Kantonen erzählt. Klarus und Uri, aber dass jede Version einen eigenen Schluss hat und warum das so ist, das hören Sie am Schluss dieser Sendung «Schnabelweit». Redaktion hat Markus Gasser und der Buschi Luginbühl. Musik hat Rolli Lütti zusammengestellt und ich bin Trigarda Trepp. Guten Abend, Schweiz! Kurze Version von «Auf der Elgi-Alp» von Virau, hier bei uns SRF 1 «Schnabelweit». Die Lind, die durch das Glanerland in Richtung Wallensee fließt, hat ihre Quellen zwar nicht wie die Reuss, der Rhein und der Ticino im Gotthard-Massiv, sondern genau im Tödi-Massiv. Und man kann das Glanerland aber trotzdem zur erweiterten Gotthard-Region zählen. Schließlich sind Klarus und Uri durch den Klausenpass miteinander verbunden. Meno, ein Hochtal, das zum Kanton Uri gehört, lampet auf der anderen Seite vom Klausenpass weit, weit ins Glanerland hinein. Genau, der Urnerboden. Wie das der seltsame Grenzverlauf entstanden ist, das probiert unser Mundartredakteur Markus Gasser im Gespräch mit dem Glarner Sagenkenner Sepp Schwitter herauszufinden. Sie machen sich auch auf die Spuren vor wahrscheinlich bekanntesten Glarner Sage vom Vrenelis Gärtli. Aber am Anfang dieser Sendung steht eine besondere Geschichte. Ein Ausschnitt aus der Erzählung «Der Heiri Renni im Sonnenberg», wo der Glarner Autor Kasper Streif vor über 100 Jahren geschrieben hat. Und diese Geschichte, die hat dann wieder direkt mit dem Gotthard zu tun. Reist doch der Protagonist, der Heiri Renni, Anfang des 20. Jahrhunderts mit einem Viehtransport über den Gotthard in Richtung Süden. Gelesen werden die Sagen und Geschichten vom Schauspieler Peter Fischli. Und die zwei Lieder, die die Glarner Sängerin Betty Legler singt, die basieren auf Text vom Glarner Dichter Georg Thürer. Viel Vergnügen also jetzt bei 40 Minuten Glarner Geschichten, Glarner Lieder und Glarner Sagen.
Der Heiri Renni im Sonnenberg auf seiner Weltschlandfahrt. In der Betttagwoche habe ich hier an einem herrlichen Morgen von der Freien Abschied genommen. Es hat das Schreien nicht vertan und hat noch gesagt, «Bitte der liebe allmächtige Herrgott, Heiri, bleib gesund und viel Glück auf der Reise. Schreib auch etwa mal ein paar Wörtchen, da bin ich auch viel ruhiger.» «Das muss nicht fehlen, Freine. Und nur du, die werden derzeit nicht überwerken. Lass den Karl ihm gerade machen, der ist stark genug. Also, leb wohl, Freine. Adieu, Heiri.» Zuhinterst im schönen Täli haben wir angefangen zu Fee sammeln. Es sind noch andere Weltschlandfahrer da gewesen. Der Weisberg Jochem und der Stutzwäldli Kasper. Alles wacker Männer mit etlichen Knechten. Ab allen Alpen haben die Bauern viel Fee gebracht. Überall sind die Schublen Leute umgestanden und haben diskuriert über die hörnigen Aussichten. Da hätte man sollen sehen, welchen Zug Fee es das gegeben hat. Die 16 Fahrstiere, 20 Kühe und 200 Rindli. Da war gerade das Kapital beieinander. Langsam, wie es mit dem Fee geht, sind wir am zweiten Tag durch die Klausenstrasse rauf. Auf den Fruttbergen haben wir den Schuharben mit der jungen Gesellschaft. Die Rindli haben sie eben wie die Buben und Mädchen. Die sind lustig und jucken überall um. Auf dem Urner Boden haben wir gefuttert und sind da übernachtet. Am dritten Tag sind wir wieder zeitlich fort und über den Berg. Der Steig an der Rudi hat mir erzählt, wie das heute ganz anders sei als vor vielen Jahren, wo man noch über einen rauchen Passweg auf Asch runterhängen müssen. Oder über einen noch viel räucheren Panixer und dann über einen Lukmanier. Manchmal sei es vorgekommen, als man schon zu allen Wurzeln etlich gehinkte Häuptli heim zurückgelassen. Und jetzt haben wir so eine schöne Poststrasse. Und danach diese Bahn bis am Erdplatz, wo es gegen die früheren Sieg wie Tag und Nacht. Aber wegen dessen hatte ich in früheren Jahren eine Weltschlammfahrt doch viel mehr Reiz als heute. Wir haben im Tessin für jedes Haus kennt. Und bei den Ingenieuren Zibiesk und die Roselers und die Mariottis sind wir ganz präzise wie daheim. Und die Sachen haben wir manchmal im Gelegen Übermut getrieben, als wir heute fast ins Käfig kamen. Am vierten Reistag sind wir wieder früh fort. Lustig und fidel sind wir durch das Schächental raus. Da hat es nicht viel Platz neben dem Bach und der Strasse. Unser Kleintal ist wie ein Almeidergegend. Beim Brückli zu Bürgle sind wir von der Hauptstrasse links abgeschwenkt und in Schattdorf übernachten. Der andere Tag, am Morgen am 7. haben wir unsere ganze Feewart zum ersten Feld in die Gotthardbahn einladen. Die Wege waren natürlich zum Voraus bestellt. Und da ist alles so glatt gegangen, ich musste nur staunen. Da geht es zu auf dem Bahnhof. Lokomotiv stehen da um, etliche Dutzend. Und eins grösser als das andere. Und die Züge rasseln aneinander, hin und her. Es fürchtet einem fast. 30 Wege und noch mehr sind da manchmal an so einem Zug. Aber Ordnung war da. Diese Bahner in roten und schwarzen Kützen haben einem freundlich Anleitung gegeben, als alles glatt gegangen ist. Bis unser Jährling durch das Luftloch vom Feewagen rausjuckt. Es nimmt mich heute noch Wunder, wie das zugegangen ist. Und zwischen den Zügen auf und ab. Wir haben lange gehabt, bis wir den Bias wieder eingefangen haben. Und da sagt der Rudi zu ihnen, so Burschli, dich wollen wir am März ein bisschen anhaben. Du musst dir doppelt mehr gelten als deine Kameraden, weil du solche Künste kannst machen. An unserem Zug waren auch über 20 Wege. Und da haben sie noch einen Personenwagen angehängt, was immer der Fall sei, wenn mehr als 8 Feewege seien. Das hat uns natürlich besser gefallen, als wenn wir hätten die ganze Zeit beim Fee hocken. Punkt halb 10, wie man uns gesagt hat, sind wir abgefahren. Es wird da mit Opsifahren der längere Wilder. Und ich muss sagen, ich komme heute noch nicht raus, wie sie immer zringelweise um mit einem fahren, ohne dass man es gemerkt. Man fährt dann an einem Ort, Wasser heisst es, zuerst weit unter der Kirche um. Danach geht es durch ein grosses Tunnel. Man kommt in der Nähe vom Kirchli dann wieder in ein Tunnel und ist zehnmal hoch über dem Kirchli. Ich bin da ganz konfus geworden und frage den Konditeur, was das noch für andere zwei Bahnlinien sind unter uns unten. Dann gibt mir zum Bescheid, das sei alles die gleiche Bahn und wir sind gerade bloß vorhin dort durchgefahren. Auch der Steig an der Ruhe, die sagt, es sei so. Aber ich habe gedacht, ja, ihr schaut Männchen, mich verwünscht ihr dann nicht. Und habe gesagt, gut, ihr Herren, wenn es euch Freude macht, so könnt ihr es ja glauben. Aber wenn man immer geradeaus fährt, wie wir, so müsst ihr dann das an einem anderen Esel angehen als an mir. Weil's Gott es ist wahr, bestätigt der Rudi. Und der Konditeur hat mir alles weitläufig erklärt, wie man in den Tunnelen zringelweise umfahre. Man merke das im Zug halt nicht so gut. Gesagt habe ich schliesslich nichts mehr. Aber gelebt hat es der Heiri im Sonnenberg doch nicht. Das Wetter ist nach und nach gruselig geworden. Es hat geregnet, wo wir auf Göschen gekommen sind. Und kalt war es auch in dem Nest oben. Da haben wir Zeit für das Mittagessen. Und da sagen meine Männer, jetzt, Heiri, wirst du die Augen auftun. Es geht jetzt in dasselbe Loch hinein. Und da haben wir eine ganze halbe Stunde, bis wir dort durch sind. Ja, ich sagte, gerade einen halben Tag, wenn ich euch wäre. Aber nun, wir wollen schauen, ich werde es dann gemacht machen, so gut wie ihr. Ich muss da noch sagen, als das Licht auf der ganzen Strecke in unserem Wagen gebrunnen hat. Das hat mich dann gleich ein bisschen artig gedacht, wie man auf der Bahn das Geld auch so unnötig verwirft. Das Licht wird ja auch etwas kosten, wenn es schon nicht gefurschelt ist. Wie sie gesagt haben, kommen wir in das grossmächtige Loch hinein. Und wirklich ist es eine halbe Stunde gegangen, bis wir durch sind. Die Fenster haben wir zuhaben, weil es aus der Rauch hineingekommen wäre. Und da habe ich gesagt, nur die Geschicktesten seien es auf der Bahn auch nicht. So steht es jetzt erst recht führen, dann würde das Lokomotiv durch mögen aufgerochen. Und dann schier verbraten sind wir auch noch in dem langen Loch hinein. Das war allweg wegen dem vielen Licht, das die Brunnen hat. Man hätte keine Zeitung lesen. Da wird es zweimal lauter und ganz hell. Und alle haben die Fenster geschwind runtergelassen. Die Sonne hat geschienen. Und der hell heiter Himmel, wo es bloß noch geregnet hat, was aber hat mögen. Und ganz warm war es da. Ich bin aus meiner Verwunderung gar nicht rausgekommen. Der Kirchengut Matthias hat mir es angesehen, als ich da Maul und Augen aufsperre und sagt, das kommt viel vor in dieser Gegend. Ich bin schon durch, es hat das Göschen geschneit und da, zu Iriöls, ist es gewesen wie heute. Warum, das weiss ich auch nicht. Aber du wirst jetzt da unten noch allerlei sehen und hören, als du da stehst, wie der Zigger um 3 Schilling oder wie ein altbachiges Murali neben einem frischen Ölbäckeli. Wenn sie mich noch nicht gerade verhexen in dem Land innen. Nur keine Angst, du bist einmal bei uns. Und wenn du ein paar Mal kommst, so tust du uns noch all miteinander verkaufen. Aber komm, da wollen wir den ersten Italiener probieren. In der grossen Restauration habe ich nicht mehr viel verstanden. Da hat schon alles Welsch geredet. Und ich habe mich gefragt, wie man denn mit solchen wildfreunden Leuten handeln kann. Wir sind bald wieder weitergefahren und Rudi und Jochem haben erzählt, wie sie seinerzeit zu Fuss über einen Gott hat gezeigt. Da sieg einen 68 beim grossen Wasser zu Feit auf der Strasse ein Warenmärz gsi, wo sie mit dem Vieh durchheigen müssen. Die grosse Schellkuh hat dann aber Angst bekommen, dass die Weiber den Lärm verführt, als Heike hat getoset. Und dann sind sie zmitzt in einen Haufen Bäckigeschirr hineingejuckt. Die Weiber haben das Geschrei gehabt. Das brächte unser Weibervolk einer ganz nicht einmal an. Darauf sei noch ein Rindli in einen Keller hineingesprungen, wo voller Wasser war, und haben noch ein Wändli eingedrückt. Jetzt ist der Landjäger gekommen, mit einer Kommission. Und da sei es an ein Märten gegangen und an ein Fluchen, auf Deutsch und Italienisch. Maledetta Giula, Greppa Bestia und noch viele andere Wörter haben man ihnen gesagt. Aber sie haben auch nicht geschwiegen und fast so laut mögen mit unseren Hauptwörtern als dies. Bis man sie schliesslich mit 20 Franken Schadenersatz heimlaufen lassen. Durch das Dessin aber hat es auch wieder so kugelrunde Tunnel, wo kein Mensch draus kommt. Aber da ist es anders als auf der Urner Seite. Es geht der Eisternitze. Und wir eben hat es grausamig. Und ganz andere Bäume als bei uns daheim. Auch die Kirchen sind ganz anders. Und die Häuser. Holz sieht man da nicht viel an diesen Bauten. Züge an den Strassen und Gärten sind gar noch von weissen Steinplatten. Aber exakt nennen sie es da nicht. Es sind fast alle Platten ungleichlich in der Grösse und in der Form. Die Designer haben allweg nicht der Zeit, Sachen ein bisschen zu machen, wie sie mir gewohnt sind. Wenn ich mit einem sertigen Zug in meinen Bergen wegkomme, würde mit Fränen nicht leid kehren und es hat er recht. Am Nachmittag um 3 sind wir zu Pellets angekommen. Und ich muss sagen, dass ich auf die Gäre ausgestiegen bin. Weil wir mit Ausladen haben ein bisschen müssen warten, so haben wir die Knecht beim Vieh gelassen und die Händler, und ich natürlich auch dabei, sind ins Städtchen hinein.
Sepp Schwitter, wer war der Kaspar Streif?
Der Kaspar Streif war ein Staatsangestellter, würde man heute sagen, der aber auch eben wirklich ein Flair hatte, für schöne Geschichten zu schreiben. Der Heiri Jenny ab dem Sonnenberg, der ist dann auf Reisen gegangen, hat seine Reisen beschrieben, wo Weg der Kaspar Streif selber auch gemacht hat. Ein Bergbauer von den Ennenbergen oben da, wo sich da zum Teil in die weite Welt rauswagt. Seine Geschichten sind bei 3-4 Auflagen in der alten Schrift erschienen und hat es auch noch einen Nachdruck gegeben, jetzt in der Schrift, wenn man sie heute kennt. Es ist immer noch sehr amüsant zu lesen.
Ist er der Begründer der Glarner Mundartliteratur, der Erste?
Ja, vermutlich kann man es so sagen, wenn man jetzt da wieder die Sagen ausklammert, die sich eben eher mündlich weitergegeben haben. Ich glaube, man könnte es so sagen, ja.
Ist denn der Heiri ab dem Sonnenberg, ist das eine historische Person? Hat es den gegeben und der Sonnenberg, oder ist das erfunden?
Das ist erfunden. Also im Ennenberg oben gibt es keinen Sonnenberg, aber Weg hat ihm der Kaspar Streif den Namen gegeben, weil er wirklich ein sonniges Gemüt hat, der Heiri.
Und ist der Heiri ein typischer Glarner, kann man das sagen?
Ich fühle mich geschmeichelt, ja, ich sage ja.
Was sind seine Haupteigenschaften?
Ja, sehr eine gute Beobachtungsgabe. Übrigens nicht nur von den Leuten, die der Heiri begegnet, sondern auch sich selber. Wenn er sich und das Verhältnis zu seiner Frau auf der Reise beschreibt, also das ist auch witzig und spürt man auch Nähe, die man zueinander hat, wenn man so lange miteinander zusammenlebt und man etwa die, wie wir etwa sagen, ein bisschen kiefelt zusammen, aber halt gleich immer beieinander ist.
Jetzt hören wir ja in dieser Sendung einen Abschnitt aus der Geschichte der Heiri Jenny im Sonnenberg auf seiner Weltschlandfahrt. Mit dem Weltschland ist da nicht, wie heute meistens bei uns einmal gemeint ist, die Romandie, sondern das Weltschen war auch das Tessin. Früher sagt man da im Tessin heute noch das Weltschen.
Also ich nicht. Für mich ist jetzt das Weltschland auch die Romandie. Aber früher ist halt auch eine weltsche Sprache, das ist Latinisch gewesen, das ist Italienisch gewesen, Französisch, Romansch. All die Sprachen, die hat man als eben weltsch angeschaut.
Und eben der Heiri Jenny ist mit einem Viehtransport ins Tessin. Bauern sind früher aus der Innerschweiz und eben auch aus dem Glarnerischen ihre Rindli ins Tessin verkaufen und auf Norditalien, dort auf dem Markt. Die Glarner haben ja zuerst noch über einen Klausenpass müssen ins Urnerland. Die Viehtransporte sind historisch, oder? Das ist tatsächlich so gewesen.
Das ist belegt, ja, das ist historisch, also dass Glarner Vieh dann eigentlich bis auf Mailand abgetrieben worden ist, auf die Märkte.
Bevor es die Gotthardbahn gegeben hat, hat man den gleichen Weg gemacht vom Glarnerland oder ist man dann auch schon ins Tessin gegangen, um das Vieh zu verkaufen?
Also man ist sehr früh ins Tessin gegangen, vor allem auch eben, weil man ja dann fast zu wenig Heu gehabt hat, um alles Vieh zu überwintern können selber. Da ist man aber zum Teil auch durch das Kleintal und danach über den Panixer und danach via Bünd dann weiter Richtung Mailand, ja.
Jetzt die Fahrt vom Heiri Jenny, die ist ja so als Schmunzelgeschichte geschrieben, wie er da durch die Kehrtunnel fährt und das technische Wunder gar nicht will glauben und meint, man will ihn versäckeln. Das ist schon eine Eigenschaft vom Heiri, dass er ein bisschen ein Hinterwäldler.
Ja, das kann man vielleicht wirklich so sagen und das sagt man uns ja einfach nach. Auf der anderen Seite ist er sehr aufmerksam und die Technik hat im Glarnerland sehr früh Einzug gehalten. Also in dem Sinne war er halt eben ein Bergbauer und nicht einer, der im Tal unten in die Maschine ist, arbeiten, wie man gesagt hat. Also sagen, wir kennen Technik nicht, das glaube ich, wäre verfehlt, weil das Glarnerland war sehr früh industrialisiert. Und es hat ja den Spruch gegeben, man treffe auf jedem grösseren Marktplatz auf der Welt, treffe man sicher nebst einem Jude auch einen Glarner an. Also der Heiri war eben ein Bergbauer.
Sepp Schwitter, ihr kennt euch bestens aus mit Glarner Kultur und Glarner Geschichte und auch mit der Glarner Sagenwelt. Ihr habt ja letzten Herbst ein Sagenwackel zu Glarus organisiert, zusammen mit anderen, wo ihr mit den Teilnehmern durch einen Ort spaziert seid und an verschiedenen Orten Sagen und Geschichten erzählt und die Sagen auch erklärt habt. Kann man sagen, was ist typisch für Glarner Sagen?
Ja, glaube ich einfach, etwas Typisches habe ich nicht festgestellt, weil ich halt auch die anderen Sagen, Welten von den umliegenden Kantonen zu wenig kenne. Wir haben hier, wo jetzt der Sagenwackel angesprochen wurde, ist eigentlich auch ein bisschen geschaut, dass Hinterländer, Kleintaler Sagen, Unterländer Sagen zum Wort gekommen sind. Und das ist vielleicht einer der Hauptunterschiede bei uns, halt auch in der reformierten Mehrheit und der katholischen Minderheit, die Neffels, wo ich herkomme. Dort, die Neffels sind dann vor allem wieder Heilige und Brüche, wie aller Seelen, aller Heiligen, stehen dann ein bisschen im Vordergrund. Und sonst habe ich schon einmal an einem gemeinsamen Anlass müssen feststellen, dass quasi der Herrgott versuchen, dass das an anderen Orten vorkommt. Auch, dass, wenn man die Achtung vor den Eltern verliert, einem auf einmal die Alpen unter gemacht wird, dass Grenzsteinversetzungen eine Rolle spielen, dass auch Unrecht tun gegenüber einem Mitmensch, gegenüber vielleicht einem Stiefkind oder den Eltern, dass sich das Recht in den Sagen innen, sie vielleicht wie einen erzieherischen Wert einmal gehabt haben.
Sie sind noch bekannt im Glarnerland, die Sagen.
Ja, also die Sagenbücher erleben 3-4 Auflagen. Es sind darum, welchen Weg auch den meisten Haushalten irgendwo vorzufinden. Sie haben immer noch ihre Bedeutung. Und der Sagenwackel, der angesprochen wurde, da sind wir ja über 100 Personen gewesen. Also das reizt einem schon noch, die alten Geschichten. Und das kräuselt halt schon ein klein, oder weckt Emotionen, die tief innen halt gleich da sind.
Der Flieder steht am steilen Bord. Ein Geschenk vom Freund. Ich höre sein Wort. Zwei Brünnen rauschen Nacht und Tag. Gell? Das Gartenherz hat auch seinen Schlag. Zumal kommt der Herbst mit Farbenglut, mit Beeren, Äpfeln. Gesund und gut. Und fällt der Schnee so fein und leis, meinst du, Weiss sei die Farbe vom Paradies?
Die berühmteste und weitum bekannte Sage aus dem Glarnerland ist die vom Vrenelis Gärtli. Man kann sagen, das ist vielleicht die glarnerische Hauptsage von dieser jungen Frau, die oben auf dem Glärn ist, auf einer Alp ist und nicht recht tut. Und darum geht die Alp dann auch unter und sie geht damit unter. Aber es gibt von dieser Sage verschiedene Versionen, oder? Wie unterscheiden sich die, Sepp Schwitter?
Ja, also das Ei hat damit zu tun, denke ich, dass man eben das Vrenelis Gärtli vom Aargau aus, vom süddeutschen Raum aus, vom Zürichbiet aus, überall sieht man das Vrenelis Gärtli. Nur wir sehen es eigentlich nicht, weil wir zu Nacht dran zu suchen sind. Aber es gibt vom Türlersee eine Sage, einen, der allem wollte, der Türlersee abgraben, ein Student, der ist dann dort aufgebannet worden. Also das Vrenelis Gärtli hat nicht nur mit der Vrine zu tun, vermute ich, sondern eben auch, weil es ein ganz schöner, spezieller Berg ist, wo man weit herum sehen kann.
Also man muss vielleicht noch sagen, das Vrenelis Gärtli ist ein Abschnitt vom Glärnisch, so ein vergletscherter Teil vom Glärnisch, oder? So ein auffallender, wo man eben sieht, leuchten in der Ferne.
Also das stimmt, das ist ja so ein fast quadratisches, schräges, gegen Norden abgesenktes Vierenfeld. Also der Gletscher ist ja vor ein paar Jahren, wo wir so einen heissen Sommer hatten, ist der Gletscher nie mehr rum gewesen. Ist nur noch ein Vieren, hat man dann gesagt, sei gar kein Gletscher. Aber wenn er weiss ist, ist er halt schön, ob er jetzt das Eisig oder das andere.
Eben, was gibt es alles für Sagen von dem Vrenelis Gärtli? Die einen haben gesagt, vom Türlersee, wo einen wollte abgraben.
Die andere ist, dass der Vrine hat den Herrgott versuchen, das Gefühl hatte, dort oben können wir eine schöne Alp machen. Eine andere Sage ist eine, die überall ein bisschen vorkommt, dass sich eben ein Bauer auch vergangen hat. Und eine dritte oder eine vierte Sage ist von einer wunderschönen Frau, wo der Vater ein Geist war und die dort oben behalten und eingesperrt hat, bis sie dann einen hübschen jungen Burschen, einen Jäger, einen Wagemutigen entdeckt hat und der Vater dann gemerkt hat, dass da etwas ist, wo er das Gefühl hat, dürfte nicht sein. Und dann hat er den quasi die Gegend verbannt mit Eis und Schnee und Steinwüste.
Welches ist denn, wie soll ich sagen, die beglaubigte, die offizielle oder so die Hauptversion von dieser Vrenelis-Gärtli-Sage?
Ja, die meistgehört ist sicher eben die von dem der Frine, der da hat wollen, dort oben quasi einem Herrgott ins Handwerk pfuschen und gemeint hat, sie brächt da dort oben einen Garten zustande.
Das Vrenelis Gärtli. Es war einmal ein übermütiger Jumpfer, der Frine geheissen. Der hat gemeint, sie könne zuoberst auf dem mittleren Glärnisch einen Garten machen. Die Leute haben sie gewarnt und haben zu ihnen gesagt, man dürfe Gott nicht versuchen. Sie aber hat gesagt, und jetzt geh nicht zu Tratz rauf, sei es dem Herrgott lieb oder leid. Da nimmt die Jumpfere, es war ein bäumig starkes Mädchen, ein grosses Kupferissennenkissen über den Kopf, dass sie nicht nass werde, wenn sie schneien. Wo sie aber oben war, hat sie so Rasen an von Flocken, dass die Frine das Kissen von Schwere gar nicht mehr abziehen konnte. Der nass, schwere Schnee hat das Mädchen zu Boden gedrückt und es ist ganz eingeschneit worden. Man sieht auf dem mittleren Glärn ist jetzt noch von weit um ein kleines viergeckiges Schneefeld. Die Leute sagen dem das Vrenelis Gärtli. Eben, weil die übermütige Gärtnerin darunter begraben liegt.
Die zweite, weitum bekannte Sage teilt sich Glarus mit Uri. Eigentlich ist es eigentlich eine urnerische Sage, weil das Gebiet, was darum geht, ja heute den Urner gehört, nämlich der Urnerboden, die grösste Alp in der Schweiz, am Klausenpass. Die Sage erzählt, wie es gekommen ist, eben, dass die Alp den Urner gehört und nicht den Glarner, obwohl sie ja weit auf der Glarner-Seite vom Pass liegt. Und tatsächlich erzählen die Sage beide Seiten. Also man kennt sie im Urnerland und im Glarnerland. Selbst weiter wissen auch, wird die Geschichte auf beiden Seiten vom Klausen gleich erzählt?
Wir kennen sie vor allem in Versform, weil sie der bekannte Dürer in Versform gegossen hat. Die haben wir auswendig lernen. Und ja, als Glarner hat man etwa ein bisschen Mühe gehabt damit. Also, aber am Schluss heisst es dann, das weiss ich jetzt nicht, ob die Urner auch sagen, die Urner quasi haben den Boden, aber die Glarner haben den Held, weil der Glarnerläufer dann der Urner noch drauf getragen hat, weil er zu spät kennen losziehen, zu Clarissunde. an einem Anlass mit den Urner habe ich einmal gesagt, wo sie mich da haben wollen, hochnehmen wegen dem. Ich habe gesagt, ja, wir sind eben die ersten Tierschützer gewesen. Wir lassen Tiere nicht einfach verhungern, sondern geben auch noch zu fressen das, und lassen sie noch jemanden oben, nicht wir. Aber das ist jetzt eine Ausrede natürlich. Aber grundsätzlich ist es wegen so, dass das Tschechental, vermutet man, eben viel früher besiedelt war als das Glarnerland. Und dann der Hinterteil des Glarnerland, muss man da noch sagen, dass sie dann eben über eine Klause reingekommen sind, zwischendrin auf der Glarner Seite und dann auch quasi wie Felsabbrüche, wo vielleicht auch nicht so ring dort raufzukommen ist, dass man da eher richtig Töte hindern ist mit den Alpen.
Also dass im Prinzip die Besiedlung von dem Urnerboden vielleicht aus dem Schächental, aus dem Urnerischen gekommen ist und darum so wie ein älteres Recht dort war?
Das wird so vermutet, einmal von den, ich sage jetzt, Glarner-Geschichtler.
Ist denn das immer noch ein bisschen Wunde heutzutage? Oder Anlass, eben, so wie du gesagt hast, so für Spott oder sogar für Streit?
Für Streit nicht mehr. Für Spott allemal schon. Aber mittlerweile, wenn man sieht, was der Klausenpass, der unterhalb vom Pass kostet, würde ich sagen, ist jetzt das Glück eher auf unserer Seite.
Steckt eine historische Realität dahinter, dass die Urner tatsächlich ärmer gsi als Glarner zu einer Zeit?
Nein, das glaube ich nicht. Nein, so eine Realität kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die Realität eben wird die sein, dass man nachher eine Begründung gesucht hat, warum da der Urner Boden nicht an den Glarner gehört hat, Mätau, und das ist dann geschichtlich belegt. Grenzstreitigkeiten gehabt, die dann schon im 12., 13. Jahrhundert dann beigelegt worden sind. Da haben dann auch wieder Besitztümer von den Klöstern eine Rolle gespielt und Recht von den Klöstern oder von den Kirchen. Und dass es eher auch noch ein bisschen in diese Richtung geht.
Der Grenzlauf. Man fragt sich heute noch, warum der Urner Boden nicht an den Glarner gehört. Dabei lampen der schöne Altplätze ja auch mehr ins Glarnerland hinein. Die natürliche Grenze wäre eigentlich viel weiter oben bei der Wasserscheide am Klausen. In alten Zeiten, sagt man, haben Urner und Glarner dort oben Altbot Kritz miteinander. Sie seien sich einfach nicht einig geworden, wo die Landesgrenze durch soll. Und haben einander halbwegs zu leid gewerkt, wo sie heigen kennen. Glarner haben die Kühe auf der Urner Seite ausgelassen und das geschossene Wild von ihnen heitreit. Und umgekehrt haben die Urner bei den Glarner gewildheuert. Und so ist das gegangen, bis es an den Herren an der Lindtunden und Saltdorf Ennen auf zu bunt worden ist. Das Elend tun muss jetzt endlich aufhören. Sie sind sich der Rätig geworden, sie wollen das Wett machen. Von Lintel und von Altdorf soll ein Läufer losrennen und dort, wo sie einander treffen, soll dann für immer und ewig die Landesgrenze sein. Und endlich Frieden miteinander. Los gehen sie im Herbstmonat, an dem Tag, wo es gleich lang hell sei wie dunkel. Und zwar sobald der Gückel krei. Auf beiden Seiten hat man dann einen wackeren Bursch gesucht. Und der beste Gückel. Und da ist nur ein derartiger in die Grenze gekommen, der auch zeitlich rät wie Ersch. Ein steinaltes Mütterli hat an den Urner geraten, sie sollen da ihrem Gückel nicht viel zum Bicken geben. Der Krei, der sicher auf ihr schon in einer Herrgottsfrühe vor Hunger. Glarner hingegen haben ihren Gückel mit so viel Korn und Würm gefuttert, dass er hat wollen. Mit einem vollen Ranzen haben sie gedacht, kann der kaum schlafen und löst er schon los, bevor es Tag ist. Im Herbst darauf, am abgemachten Tag, hat der Urner Gückel am Morgen um 3 schon gekräht. Aber nicht wegen der traurig mageren Kost. Man sagt, er sei nehmen verwacht, weil das alte Mütterli mitten in der Nacht anfing zu kücheln und dann eben mit den Pfannen ein bisschen Leute rumgeklottert hat. Auf jeden Fall sei auf das aber der Uri Stier in einem Garacho los und das Schächental darauf. Das Lintelenne pfuset der feiste Gulli wie ein Stock. Er macht da keine Wank. Und die Sonne steht schon hoch am Himmel. Alles hat gewartet und ist schier vergüttert. Aber geweckt hat der Gückel niemand. Das wäre unredlich gewesen und hätte das Gewissen nicht durchlassen. Abgemacht ist abgemacht. Etwa um das 9 Uhr um hat sie den Gulli aufgerutscht und endlich gekräht. Also mehr geinet. Und der Läufer ist weidlich ab, wenn es Gämsi. Durch den Wald und das Grüt, ob sie, an der Fruttwand und am Fetschbach doppel vorbei, am Klausen zu, über Stock und Stein, was gisch, was hasch. Und wenn er ob sie schaut, sieht er darunter frittern oben beim Mädchen oder Uhr ist die durch runtergekommen. Da hat es ihn fast übernommen, ab dem Vorsprung, den er hat. Und er hat noch einmal eine Nahrung genommen und ist zu Küchen zu weiter, um noch einen kleinen Boden gut zu machen. Und die Galle, die er auf der Lamage Gückel bekommen hat, hat ihm gerade noch Dampf gegeben. Aber viel hat es nicht mehr gebracht. Schon im Stall der Hörerli ob den Fruttbergen sind sie am verkommen. Der Urner hat gehörnet und gejubelt, so da hier ist Grenze. Der Lahner hat sich geschämt und bettelt. Nachbar, eben verbarmen. Gib uns noch einen Platz. Hast ja genug erlaufen. Bist Koppel nicht bei Trost. Der Glarner lässt nicht look. Müdet und jäblet. Los, ich trage dich heim zu, Urner. Und so weit, als ich komme, gell, so viel gehst du uns zurück. Da geht der Urner nachher. Mehr als innen. Jetzt nimmt er den Burst von der Lind und buckelt ihn ob sie. Er hat schon manchen schweren Tremmel getragen. Aber jetzt geht's ans Lebige. Er kichert wie ein Ross. Schlägt die Burdi weiter, Stückli um Stückli der Stutz darauf. Knie zittert auf ihn. Er stürchelt und hapert mehr, als er läuft. Karchelt nur noch, beißt auf die Lippen, bis blutet. Da hat der Reiter erbärmisch und lässt den Glarner am Fritteren Bächli trinken. Wo sie der Samt ihm bückt und ein paar kühle Schlücke nimmt, schiert sie ans Denk, versagt ihm das Herz und er bleibt tot liegen. Die Ratsherren von Uri und Claris haben die Grenze bei dem Bächli festgelegt. Heute noch ist sie dort, beim Fritteren Bach. Und noch heute verehren sie an der Linde unten der tapfer und treu Kämpfer. Und eben, sie tun, wie der Urnerboden so benamset und gehört an den Urner. Man sagt, sie hätte nämlich lieber der wackere Ehrenmann gehabt.
Da hat der Glarner zu ihm gesagt, ich los, heb ein bisschen Verbarmen mit mir. Der Teil, wo du erlaufen hast, ist so viel grösser als meine. Gib mir doch ein bisschen zurück. Aber der Urner wollte nicht wissen von dem Handel. Da hat der Glarner auf ein Mäden und betteln, bis der Urner nachgegeben hat. Gut, ich gebe dir sehr viel zurück, wenn du mich auf deinem Rücken nur mal weiter tragen magst, darfst du mich aber nicht abstellen. Auf das ist der Glarner nur so gerne eingegangen. Er hat den schweren Urner auf einen Buckel genommen und ist rauf mit ihm. Ein ganzes Stück weit ist er so noch gelaufen, halb auf den Knieven, halb auf allen Vieren, bis er schier keinen Atem bekommen hat. Und da hat er sich mitsamt seiner Last an einem Bächli niedergelassen und hat angefangen zu trinken und wahrscheinlich zu gälige draus getrunken. Auf alle Fälle ist er dann da an Ort und Stelle zusammengehit. Und ist tot liegen geblieben. Und so ist das Bächli, wo man noch heute sehen kann, zum Grenzbächli wurde. Und die Urner sind auf diese Art zu dieser schönen Alp Urnerboden
Spitaglernerfassung von dieser Sage gibt es eigentlich keinen Verlierer. Das ist doch ein persönlicher Abschluss. Nicht nur von dieser Sendung «Schnabelweit», sondern von der ganzen «Schnabelweit»-Sommerserie 2016. An den letzten sechs Donnerstagen hat sich eine unglaubliche Vielfalt von Stimmen, Stimmungen und Geschichten aufgetan, die zeigt, wie lebendig und heutige Tradition kann sein. Humus, wo immer wieder Neues daraus herauswächst. Nachhören können Sie die ganze Serie sagenhafter Gotthard aus unserer Internetseite auf unserer Internetseite srf1.ch unter dem Stichwort Schnabelweit. Die Interpreten von dieser Sendung heute, der Peter Fischli, der die Geschichte erzählt hat, der Sagenforscher Sepp Schwitter, der uns im Gespräch mit Markus Gasser die Glarner Sagenwelt näher gebracht hat, die Betty Legler mit zwei Liedern auf Text von Georg Thürer. Und zum Schluss noch im Theater, da würde man sagen, die Schwarzen, die Macher von dieser Schnabelweit-Sommerserie, Redaktion und Regie Markus Gasser und Buschi Luginbühl. Zwischenmusiken, die sind vom Albin Brun mit verschiedenen Formationen. Seine CDs Wegmarken, Nahaufnahmen, Fernsicht und Pilatus, die sind auch im Laden zum Kaufen. Musikredakteur für den Rest von der Musik war sonst der Roland Lütti verantwortlich. Tontechnik Uli Karlen und Rolli Fatzer. Ja, es ist noch viel schöner als die Remlers da singen. Das Glarnerland habe ich gerade selber wieder mal überzeugen. Und es schmeckt so gut. Die Maichibai zum Beispiel. Hingegen mit dem Zigger kann ich mich nie, glaube ich, wirklich anfreunden. das Glarnerland vielseitig, schön, unbedingt eine Entdeckung wert. Das haben wir heute gemacht, auch bei uns in der Schnabelweide. 5 Minuten vor der 10 ist es, da schauen wir noch vorne auf den nächsten Donnerstag. Nächste Schnabelweide dann hier bei uns nach der 9. Wieder normal natürlich mit Erklärungen zu Mundartwörtern, zu Familiennamen in der Schweiz. Und Hauptthema ist dann auch das Fräulein da Capo. Vielen vielleicht bekannt aus der Fernsehsatiresendung Giacomo Müller, wo sie Musik gemacht hat. Und unsere Susanne Sturzenegger, sie war bei der Irene Brücker, wie sie richtig heisst, das Fräulein da Capo, zu Besuch gewesen. Und sie hat mit ihr über ihre Kolumnen geredet, die kürzlich in einem Buch gesammelt rausgekommen sind. Ja, in einer von diesen Kolumnen, da redet sie zum Beispiel über ihre Schwierigkeiten, die sie etwa die hat mit der Mundart.
Wieso tun wir bei Ortschaften immer noch anfügen, wo das die liegen? Man geht nämlich nicht nur auf Sorsi, sondern auf Sorsi rein. Und da komme ich dann amigs Ärger rüber, weil ich das eben nicht richtig sage. Auf Sorsi geht man rein. Oder vielleicht noch überall, aber sicher nicht rein. Auf Zürich, so habe ich das gelernt, geht man auch nicht rein, sondern raus. Aber warum? Auf Luzern geht man auch rein. Auf Bern geht man rauf und auf Basel geht man runter. Das ist völlig unlogisch. Ich gehe auf Basel rauf. Weißt du, so der Karte ist ja auch oben. Aber der vertreibt meinen Mann die Augen und sagt, nein, auf Basel geht man runter. Opfertori. So eine Seich, das ist alles überhaupt nicht logisch. Ja, das ist eben Mundart, heisst es dann.
Ach, je, meine, das ist wirklich komplex. Ich gehe amix auch, so wie es der Ehemann nicht gerne gehört, auf Basel rauf, das Fräulein da Capo, über geogravierende Fehler, wie sie dem sagt. Dass sie auch gute Geschichten schreibt und erzählt, das beweist sie uns in einer Woche in der Mundartsendung Schnabelweide hier auf SRF 1. Und zur Einstimmung darauf haben wir jetzt schon parat ein Lied von Fräulein da Capo und Band Pony Sachs.
Lieb nach heiss und innig, aber mein Pony liebe ich auch. Mit meinem Pony über die Landstrasse heizen, was mich braucht eine Frau. Ich könnte den ganzen Tag draussen um eine Kurve, den Fahrtwind im Gesicht. Es gibt kein besseres Team als mein Töffli und mich. Ich habe wie jedes kleine Mädchen ein eigenes Pony wollen haben. Eins mit allen Schikanen, eins mit Sachs Motörli dran. Und er kann auch so viel Blumen schenken. Das Pony ist nach wie vor meine ganz grosse Liebe mit seinem Zweitaktmotor. Heute hat er mich an der Tür abgefangen. Ich habe den Helm schon in der Hand. Er möge dringend mit mir reden. Es bringe ich ihn um seinen Verstand. Ich soll mich jetzt entscheiden. Das Pony oder er. Vor so einer Auswahl gestellt, fällt mir die Entscheidung nicht schwer. Er wird mir fehlen. Aber bei neuen tue ich nichts. Was ist schon
Fräulein da Capo und Band Bissig hier bei uns zum Abschluss von dieser Mundartsendung Schnabelweide. Und am nächsten Donnerstag ist sie dann grösser zu Gast, Fräulein da Capo. Und nach den 10 Nachrichten erfahren Sie, wie es der Julia Steingruber läuft an den Olympischen Spielen im Mehrkampf. Und natürlich lassen wir einen Goldmoment vom Leichtgewichtsvierer nochmal aufleben. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel in Richtung Norden rund 3 Kilometer Stau ab Quinto, 45 Minuten Wartezeit. Gute Nacht!
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.